SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Gazastreifen unter Kontrolle der USA. Palästinenser weitgehend raus. Diese Pläne von Donald Trump beschäftigen uns gleich. Außerdem sprechen wir über die Lage im Kongo und wie weit auch wir im Westen an der unseren Anteil haben. Und es geht um den grünen Stahl im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Einen Urlaub an der Riviera des Nahen Ostens. Buchen kann man den noch nicht, aber möglicherweise könnte dann ja auch das eine oder andere Trump-Hotel entstehen im Gazastreifen. An dem Ort, an dem zehntausende Menschen gerade ihr Leben verloren haben, der in Schutt und Asche liegt, will der US-Präsident eben diese Riviera des Nahen Ostens etablieren. So hat er es vergangene Nacht bei einem Treffen mit Israels Premier Netanyahu in Washington gesagt. Was Trump damit genau meint, das haben wir unseren USA-Korrespondenten Ralf Borchert gefragt.
Nun, das wurde erst nach mehrfacher Nachfrage klar, denn auch die Reporter im Weißen Haus vor dem Treffen mit Netanyahu und danach während einer langen Pressekonferenz konnten es teilweise kaum fassen, was Trump da vorschlägt. Er sagt, der Gazastreifen ist völlig zerstört, er ist unbewohnbar, es gibt weder Elektrizität, Wasser, keine Lebensgrundlage, alle Palästinenser, die dort leben, sollen den Gazastreifen verlassen. Seine Zahlen, wie oft nicht ganz korrekt, 1,7, 1,8 Millionen, meist wird die Bevölkerung auf über 2 Millionen Menschen geschätzt. Sie alle sollen den Gazastreifen verlassen, sagt Trump, und dann übernehmen die USA. Was das heißt? Die USA kommen, bauen den Gazastreifen wieder auf, nachdem sie den Schutt beseitigt haben, schaffen tausende Arbeitsplätze. Und auf die Frage, ob er dazu auch das US-Militär einsetzen wolle, meint Trump, naja, wenn das nötig ist, dann werde er das tun. Und langfristig werde der Gazastreifen, werde dieser Küstenstreifen eine Riviera des Nahen Ostens. Selbst zu dieser Aussage hat er sich verstiegen.
Ja, die Umsiedlung oder Vertreibung der Palästinenser begründet die US-Regierung übrigens mit den massiven Kriegsschäden. Ralf Borchert nochmal zur Frage nach den Reaktionen auf diese Trump-Ideen.
Saudi-Arabien etwa hat diesen Trump-Vorschlag schon, wenn auch mit einigermaßen freundlichen Worten, zurückgewiesen. Es gibt auch viele US-Experten hier, die das diskutieren, erstaunt, bestürzt zum Teil. Und die meisten sagen, das wird sich so schlicht nicht umsetzen lassen. Es verstößt erstens gegen Völkerrecht. Der Gazastreifen ist palästinensisches Territorium laut Völkerrecht. Zweitens, auch Jordanien und Ägypten, die Länder, die Trump meistens nennt, wenn er gefragt wird, wohin sollen denn die Palästinenser, auch diese beiden Länder lehnen die Aufnahme großer Mengen weiterer Flüchtlinge ab. Gerade in Jordanien vor allem leben schon sehr, sehr viele palästinensische Flüchtlinge. Und diese beiden Staaten beispielsweise fürchten um die eigene Stabilität, würden weitere Hunderttausende kommen. Und auch Saudi-Arabien, mit diesem führenden arabischen Land, strebt Trump den nächsten Friedensvertrag Israel-Saudi-Arabien an, sagt ganz klar, das geht nicht. Wir brauchen die Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor. Wir brauchen einen eigenen palästinensischen Staat und keine Zwangsumsiedlung von Millionen von Palästinensern.
Ralf Borchert war das aus Washington. Natürlich sorgen diese Ideen aus Trumps Regierung vor Ort im Nahen Osten heute für viel Aufsehen und treffen in Israel auch auf viel Zustimmung. Die gab es ja auch schon direkt beim Trump-Besuch. Bettina Meyer.
Der angereiste israelische Premier Benjamin Netanyahu schien überrascht zu sein, wenn auch positiv. Er hat mal eine ganz andere Idee und ich denke, wir sollten dem unsere Aufmerksamkeit schenken. Ich denke, das ist etwas, das die Geschichte verändern könnte. Ich denke, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. In Israel sorgte Trumps Vorschlag, Gaza zu entvölkern, für Skepsis, aber auch Jubel. Im rechten Regierungsspektrum ist die Freude groß. Zumal sich einige rechte Koalitionspartner Netanyahus eine Wiederbesiedlung Gazas wünschen. So schrieb Israels rechter Finanzminister Bezalel Smotrich auf X: Zusammen werden wir die Welt wieder großartig machen. Israels ehemaliger rechter Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir sagt eine neue, wunderbare Freundschaft mit Trump voraus. Er äußerte sich im Armeeradio. Für mich ist das die beste Botschaft, die wir kriegen können. Das ist die Lösung. Ich hoffe, dass der Premier versteht, dass dies seine größte Chance ist. Und die Chancen dafür, dass ich in die Regierung zurückkehren werde, sind gestiegen. Ben-Gvir war erst kürzlich mit seiner Partei aus der rechten Regierungskoalition Netanyahus ausgestiegen, weil er gegen eine Waffenruhe in Gaza war. Nun könnte er zurückkehren. Zumindest zu Hause würde das Netanyahu den Rücken stärken. Israels Oppositionsführer gibt sich ungläubig und vorsichtig nach Trumps Rede. Yair Lapid sagt, er kenne die Details von Trumps Plan nicht. Wichtig sei aber, dass von Gaza keine Gefahr mehr ausgehe.
Für mich hat das Abkommen zur Freilassung der Geiseln höchste Priorität. Zu meiner großen Freude, sagte der US-Präsident, er arbeite an der zweiten Phase der Waffenruhe, damit alle Geiseln freikommen. Ich finde es nur schrecklich, dass wir hoffen müssen, dass der Präsident unseren Premier davon überzeugen muss, die Geiseln zurückzubringen. Ob die Äußerungen von Trump einer Rückkehr aller Geiseln wirklich nützt, ist zweifelhaft. Die Terrororganisation Hamas nannte Trumps Vorschlag albern und absurd. Dies sei ein Rezept für Chaos und weitere Spannungen in der Region. Das Volk in Gaza werde eine Vertreibung nicht zulassen. Allerdings müsse endlich die israelische Besatzung beendet werden. So ein Sprecher der Terrororganisation in einem Statement. Auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ließ mitteilen, er lehne die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland strikt ab.
Und eben hat sich auch Bundesaußenministerin Baerbock zu den Trump-Ideen geäußert und gesagt, Gaza gehöre den Palästinensern. Nicht nur im Nahen Osten verändert Donald Trump gerade die US-Politik grundlegend. Das tut er auch bei der Unterstützung der Ukraine. Da will er nun ja einen Deal machen. Der US-Hilfe knüpft an die Lieferung von Bodenschätzen, vor allem seltener Erden, aus der Ukraine an die USA. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich derweil in einem Interview offen gezeigt für direkte Gespräche mit Kreml-Chef Putin zur Beendigung des Krieges unter bestimmten Bedingungen. Stefan Lack.
Wenn die USA und Europa ebenfalls beteiligt seien, wolle er sich nicht dagegen sperren, sagte Zelensky in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, den Bürgern der Ukraine Frieden zu bringen und keine Menschen zu verlieren, werden wir auf jeden Fall zu diesem Treffen mit diesen vier Teilnehmern gehen. Putin hatte Zelensky jedoch zuvor seine Legitimität abgesprochen. Der habe kein Recht, einen möglichen zukünftigen Friedensvertrag oder ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen, da dessen Amtszeit schon im vergangenen Jahr abgelaufen sei. Und auch der ukrainische Präsident machte aus seiner Abneigung gegen den Kreml-Chef keinen Hehl. Ich werde nicht nett zu ihm sein. Ich betrachte ihn als Feind. Und offen gesagt, ich glaube, er betrachtet mich auch als Feind. Zuletzt hatte der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kellogg, Wahlen gefordert. Allerdings verbietet die ukrainische Verfassung die Abhaltung von Wahlen, solange das Kriegsrecht herrscht. Zelensky griff diesen Punkt gestern noch einmal auf und versprach Wahlen, sobald der Krieg beendet sei. Das sei selbstverständlich so. Er wies auch darauf hin, dass er 2019 mit 73% der Stimmen gewählt wurde. Solange der Krieg andauere, seien Wahlen praktisch und rechtlich unmöglich, so Zelensky. Gestern war Zelensky auch auf die Forderung von US-Präsident Trump eingegangen, die Fortführung der US-Militärhilfe an den Zugriff auf seltene Erden in der Ukraine zu knüpfen. Zelensky sagte, dies sei ja eigentlich sein eigener Vorschlag. Er habe das Thema bereits mit Trump im Herbst vergangenen Jahres besprochen, als dieser noch nicht wieder US-Präsident gewesen sei. Der Punkt sei ein wichtiger wirtschaftlicher Bestandteil seines sogenannten Siegesplans. Wir sind offen dafür, dies mit unseren Partnern umzusetzen, die uns helfen, unser Land zu beschützen und den Feind mit Hilfe ihrer Waffen und Sanktionspakete zurückzudrängen. Das ist absolut fair. Ganz unproblematisch wäre ein solcher Deal allerdings nicht. Zum einen befinden sich viele der Lagerstätten seltener Erden in den von Russland besetzten Gebieten. Zum anderen gibt es die Befürchtung, dass die Ukraine angesichts der Notlage, in der sie sich befindet, die wertvollen Ressourcen unter Wert verkaufen könnte.
Die Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika ist mehr als 6-mal so groß wie Deutschland. Das Land ist reich an Bodenschätzen und schon deshalb für die Welt von großer Bedeutung, etwa was Handys oder Elektromobilität angeht. Und es ist ein Land, in dem in den vergangenen Jahrzehnten viele Millionen Menschen in Kriegen und Massakern getötet wurden. Das Interesse der Welt daran kam oft zu spät oder überhaupt nicht. Derzeit wird im Osten des Kongo gekämpft. Die Miliz M23, die vom Nachbarland Ruanda militärisch unterstützt wird, hat schon die Millionenstadt Goma erobert. Hunderttausende Menschen sind geflohen. Es gibt auch Berichte über massive sexualisierte Gewalt und mindestens etwa 1000 Tote. Ab heute hat die von M23 angeführte Rebellenallianz eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Jakob Kerstan ist für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo, derzeit aber in Johannesburg, denn auch das Büro in der Hauptstadt Kinshasa, weit weg von den Kampfhandlungen, ist bei Protesten geplündert worden. Deshalb erreichen wir Jakob Kerstan nun eben in Südafrika. Herr Kerstan, wie ist denn derzeit die Lage im Ostkongo? Was hören Sie?
Ja, guten Tag aus Johannesburg. Also die Lage im Ostkongo ist katastrophal. Es gibt keine humanitären Korridore. Sie haben es erwähnt, 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Es gibt 7 Millionen Binnenflüchtlinge im Kongo. Und die Situation hat sich jetzt in den letzten Tagen und letzten Wochen nochmal drastisch verschlechtert.
Dieser aktuelle Konflikt, der führt ja eigentlich auch Jahrzehnte in die Vergangenheit, nämlich bis zum Völkermord in Ruanda vor gut 30 Jahren. Inwiefern hängt das zusammen?
Genau, also es ist extrem wichtig, das zu erwähnen, wenn man den Konflikt verstehen will. Es ist ja auch nicht ein Konflikt. Es gibt neben der M23 noch 100 weitere Rebellengruppen im Ostkongo. Und die kongolesische Regierung ist de facto nicht in der Lage, für Sicherheit im Osten des Landes zu sorgen, was vielerlei Gründe hat, unter anderem logistische. Sie haben es auch angesprochen. Die Hauptstadt Kinshasa ist beispielsweise weit weg von Goma. Es gibt keine Verbindung, keine Straßenverbindung zwischen den beiden Städten. Also damals, 1994, fand der Völkermord insbesondere gegen die Volksgruppe der Tutsi durch die Volksgruppe der Hutu statt. Der jetzige Präsident Paul Kagame ist damals in Kigali einmarschiert und hat nicht nur viele Opfer, sondern auch die Täter teilweise des Völkermordes, also Hutu-Extremisten, in den Ostkongo getrieben. Dort haben sie sich in Rebellengruppen in den Flüchtlingslagern wieder zusammengetan. Und teilweise, insbesondere die Gruppe FDLR ist da zu erwähnen, teilweise sind genau diese Gruppen bis heute im Ostkongo aktiv, wenngleich man über die militärische Stärke dieser durchaus streiten kann.
Und diese Gruppen werden nun also von dieser Miliz M23 bekämpft, die eben von Ruanda, also von den Tutsis, unterstützt wird.
Genau, da muss man aber dazu sagen, da gehören noch viele weitere Aspekte mit dazu, militärische Aspekte sicherlich, aber auch ökonomische. Insbesondere profitiert die M23 vom Koltanhandel. Aber Ruanda im Prinzip sieht sich, so ist die offizielle Lesart, sie geben ja auch die militärische Unterstützung nicht offiziell zu. Ruanda sagt, sie sehen sich durch diese Hutu-Extremisten bis heute bedroht. Und da der kongolesische Staat nicht in der Lage ist, für Sicherheit zu sorgen und diese Rebellengruppen in Schach zu halten, salopp formuliert, sagt Ruanda, wir übernehmen die Aufgabe selbst und unterstützen eine Tutsi-Rebellengruppe, die M23, was auch wieder eine lange Historie ist, hat 2012, 2013 wurde ja Goma schon mal durch genau die gleiche Rebellengruppe eingenommen.
Sie haben diesen anderen Teil des Konflikts, nämlich die wirtschaftlichen Interessen, kurz angesprochen. Schauen wir vielleicht nochmal darauf. Es geht also um Bodenschätze und spätestens da kommt dann ja irgendwann auch wieder der Westen, also wir ins Spiel.
Genau, und das ist auch der Grund, warum beispielsweise in der Bevölkerung im Kongo, ich bekomme das ja täglich mit, eine sehr große Missgunst gegenüber dem Westen vorherrscht. Also uns, dem Westen, Deutschland, Europa, internationalen Unternehmen wird sozusagen Mittäterschaft vorgeworfen in dem ganzen Konflikt. Daher gab es unter anderem auch die Proteste und die Argumentationslinie verläuft wie folgt. Es wird gesagt, Ruanda beutet unter anderem durch die M23, aber das war auch vorher schon der Fall, durch Schmuggelrouten, von denen auch viele Kongolesen profitieren, beutet den Ostkongo aus durch den Rohstoffabbau. Diese Rohstoffe werden dann als konfliktfreie Rohstoffe aus Ruanda in alle Welt exportiert, teilweise mit wenig vorhandenen ruandischen Rohstoffen durchmixt, was die Nachverfolgung schwierig macht. Und die Argumentationslinie ist dann, dass dadurch der Westen beispielsweise, Sie haben es angesprochen, in unseren Handys davon profitiert.
Wenn wir jetzt auf die Zukunft dieses Konflikts schauen, ich habe es eben angesprochen, ab heute soll eine Waffenruhe gelten, sagt die Miliz M23. Was kann nun aus Ihrer Sicht geschehen, damit die Lage dauerhaft wieder beruhigt wird? Braucht es beispielsweise Druck von außen auf Ruanda?
Definitiv. Militärisch ist erstmal der Konflikt nicht zu lösen. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Es gab ja auch mehrere regionale Eingreiftruppen. Die UN-Friedensmission MONUSCO war vor Ort. Militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen. Es gibt jetzt am Wochenende ein Treffen der ostafrikanischen Gemeinschaft und der Gemeinschaft des südlichen Afrikas, wo verhandelt werden soll. Und der Westen, Deutschland und Europa sollte deutlich mehr Druck auf Ruanda ausüben. Das ist richtig, weil es ist eine Verletzung territorialer Integrität, die da durch Ruanda im Ostkongo stattfindet. Und um glaubhaft zu bleiben und glaubhaft zu wirken, um unsere Partner auch auf dem afrikanischen Kontinent nicht zu verlieren. Es ist extrem wichtig, dass wir da klar bleiben und eine Verletzung des Völkerrechts auch klar so ansprechen. Und wie könnte das aussehen? Beispielsweise durch Aussetzung von Entwicklungsgeldern. Ruanda ist bis heute zu vielen Teilen von ausländischen Gebern immer budgetabhängig. Und 2012, 2013, ich habe es angesprochen, wurden Entwicklungsgelder gekürzt. Danach hat sich die M23 nach wenigen Tagen aus Goma wieder abgezogen. Und genau das sollte auch dieses Mal passieren, wenngleich die Weltlage eine komplett andere ist. Noch ganz kurz vielleicht, Sie haben es angesprochen, zur einseitigen Waffenruhe. Ich halte das für unrealistisch, dass das nachhaltig ist. Die gleiche Rebellengruppe hat ja auch am Wochenende noch gesagt, dass sie bis Kinshasa marschieren wollen. Ich glaube, das hängt eher mit taktischen Überlegungen zusammen, dass die Rebellengruppe jetzt erst einmal die Millionenstadt Goma auch administrativ kontrollieren muss und dort sehr viele Ressourcen draufgehen. Also ich glaube, das ist eher Taktik, jetzt sozusagen einseitig die Waffenruhe auszurufen.
Einschätzungen von Jakob Kerstan von der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und im Moment ist Herr Kerstan, wie gesagt, in Johannesburg, will jetzt aber wieder zurückkehren. Wir haben mit ihm über die Ursachen und Lösungsmöglichkeiten für die Kämpfe im Kongo gesprochen und darüber, dass auch wir in Europa etwas damit zu tun haben. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Und da geht es gleich noch um die deutschen Klimaziele und um den grünen Stahl im Saarland. Jetzt gibt's aber erstmal Wichtiges in Kürze mit Denise Friemann.
Frankreichs Minderheitsregierung droht ein weiteres Misstrauensvotum. Ab dem Nachmittag debattiert die Nationalversammlung über entsprechende Anträge der linken Fraktion La France Insoumise. Erwartet wird jedoch, dass sich keine Mehrheit gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Beru findet. Wenn das Misstrauensvotum abgelehnt wird, dann gilt der französische Haushalt für 2025 offiziell als angenommen. Beru hatte ihn am Montag ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung gedrückt. In Deutschland hat es im vergangenen Jahr mehr als 4.500 antisemitische Straftaten gegeben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Damit hat es im vergangenen Jahr rund 700 Delikte weniger gegeben als 2023. Trotzdem warnte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein in der Rheinischen Post, Judenhass werde zunehmend zur Normalität. Jüdisches Leben sei in Deutschland heute so gefährdet wie seit der Shoah nicht mehr so klein. Die europäischen Verbraucherschutzbehörden gehen gegen den Online-Händler Shein vor. Denn es gibt immer mehr Beschwerden. Es geht vor allem um den Vorwurf, Shein halte sich nicht an die europäischen Vorgaben zum Verbraucherschutz. Die Europäische Kommission hat jetzt ein gemeinsames Verfahren der Behörden in den 27 EU-Staaten angekündigt. Außerdem plant die EU-Kommission, eine Gebühr auf Päckchen von Online-Händlern zu erheben. Für Waren unter einem Wert von 150 Euro fallen bisher keine Einfuhrgebühren an. Die Stimmung in der deutschen Autobranche ist so schlecht wie noch nie. Der Index des Münchner IFO-Instituts für den wichtigsten deutschen Industriezweig hat zu Jahresbeginn einen neuen Tiefstand erreicht. Die Unternehmen bewerten ihre Position auf den ausländischen Märkten schlechter denn je, sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Einbußen gab es aber auch auf dem heimischen Absatzmarkt. Die Wirtschaftsexperten kommen zu dem Schluss, dass die Zolldrohungen aus den USA und die starke Konkurrenz aus China der deutschen Autobranche erheblich zusetzen. Im Saarland sind in den vergangenen 10 Jahren rund 17.000 Arbeitsplätze neu entstanden. Das geht aus Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. 2/3 der Gemeinden verbuchen demnach ein Beschäftigungsplus. Am größten ist der Zuwachs an Stellen in Freisen, Schiffweiler und Querschied. Gründe dafür sind Neuansiedlungen sowie gut laufende Unternehmen. In jeder 3. saarländischen Kommune ging die Zahl der Arbeitsplätze dagegen zurück. Besonders gravierend war das etwa in Obertal. In Pirmasens ist in einem ausgebrannten Wohnwagen eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gestern Abend zu einem Wochenendgrundstück gerufen, auf dem der Wohnwagen stand. Ob es sich bei der Leiche um die vermisste Bewohnerin handelt, ist noch unklar. Ebenso steht noch nicht fest, wie die Person ums Leben gekommen ist. Auch die Brandursache muss noch geklärt werden.
Der Klimaschutz ist momentan nicht das große Thema im Bundestagswahlkampf. Aber nun wird mitten im Wahlkampf deutlich, dass Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität während der Zeit der Ampelregierung eher mittelmäßig vorangekommen ist. Das hat der Expertenrat für Klimafragen, das offizielle Prüfgremium für die Klimapolitik der Bundesregierung, heute festgestellt. Lothar Lenz.
Alle 2 Jahre bewertet das Expertengremium im Auftrag der Bundesregierung, wie die einzelnen Klimaschutzmaßnahmen wirken und was sie kosten. Die ehemalige Ampelkoalition bekommt für ihre Regierungszeit keine wirklich gute Note. Zwar sind die Gesamtemissionen in den letzten 3 Jahren um rund 11% zurückgegangen, aber das habe auch mit der schleppenden Wirtschaftsentwicklung zu tun gehabt, so der Expertenrat. Der Abbau der schädlichen CO2-Emissionen müsse aber noch schneller gehen, um die gesteckten Ziele beim Klimaschutz zu erreichen, sagt der Vorsitzende des Expertenrats, Professor Hans-Martin Henning.
Wenn wir das fortschreiben in die Zukunft, sehen wir, dass die Ziele für 2030 nicht erreicht würden. Selbst wenn dieser beschleunigte Rückgang anhält, wäre eine weitere Erhöhung der Minderung notwendig.
Das Problem, vor allem der Verkehrssektor in Deutschland, bleibt weit hinter den Einsparzielen zurück, weil sich Elektroautos deutlich langsamer durchsetzen als erhofft. Vorreiter beim Klimaschutz ist die Energieerzeugung. Der beschleunigte Ausbau von Wind- und Solarenergie trägt Früchte. Der Expertenrat beklagt auch ein soziales Ungleichgewicht bei Klimaschutzprogrammen. So hätten von der Förderung für Elektroautos oder Wärmepumpen vor allem einkommensstarke Haushalte profitiert. Wer Klimaschutz in der ganzen Breite der Bevölkerung verankern wolle, der müsse sich auch um die soziale Ausgewogenheit Gedanken machen, fordert das Expertengremium in seinem Gutachten.
Die Zukunft der Stahlproduktion im Saarland soll grün, also CO2-neutral werden. Dafür werden derzeit Milliarden Euro investiert. Wichtig nicht nur für die rund 33.000 direkt und indirekt beschäftigten Fachkräfte in und um die Stahlindustrie im Saarland. Gestern hat in Dillingen die Auftaktveranstaltung für das Projekt Green Steel Skills stattgefunden. Dabei soll, wie das heute sein muss, auch mittels künstlicher Intelligenz ein Angebot für Stahlarbeiter zur Bewältigung dieser Transformation entstehen. Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion hat sich das für uns angehört und ich habe eben mit ihm gesprochen. Lars, das klingt für mich erstmal alles ein wenig blumig. Also, was ist unter Green Steel Skills eigentlich zu verstehen? Worum geht's?
Ja, das ist erstmal ein schwieriger Name auf den ersten Blick. Ja, Green Steel sagt schon natürlich, dass es um grünen Stahl geht. Skills, das sind ja die Fähigkeiten, kann man dazu sagen. Und das bedeutet also, dass man in Sachen Weiterbildung, aber auch Ausbildung der Mitarbeiter dort Schritte vorankommen will. Das ist also ein Projekt, wo es um diese Aus- und Weiterbildung geht. Der jüngeren Mitarbeiter, aber natürlich auch der älteren Mitarbeiter. Da geht es darum, dass Prozesse sich ja völlig verändern in der Stahlindustrie in den nächsten Jahren. Das bedeutet, da wird mehr Wasserstoff eingesetzt, mehr Erdgas, weniger Koks, um nicht zu sagen, es fällt irgendwann mal ganz weg, aber auch Eisenerz. Das bedeutet also, man hat Netze und diese Netze müssen gesteuert werden. Das ist eine ganz andere Geschichte jetzt. Da muss man auch gucken, was für Preise, Gaspreise, kann man die punktgenau vielleicht festlegen, kann man die verändern, muss man vielleicht auch die Prozesse verzögern, hat mir ein Vorstand gesagt, ein Technikvorstand. Und das müssen die Mitarbeiter lernen, weil das war bisher nicht so im Fokus wie bisher und deswegen müssen sie außen weitergebildet werden und dafür ist dieses Projekt da.
Und das läuft jetzt erstmal bis Ende des Jahres 2027. Also es ist noch etwas Zeit, um die digitalen Angebote zu entwickeln. Worauf können sich die Stahlarbeiter denn dann voraussichtlich einstellen?
Ja, da geht es darum, dass man digitale Angebote erstmal entwickeln will. Da gibt es auch 2 Phasen. In der ersten Phase werden jetzt die Mitarbeiter befragt, was sind die Anforderungen, was sind ihre Kenntnisse, damit man auch weiß, können die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz umgehen? Haben die da schon mal irgendwie im Internet Fragen gestellt und sich das beantworten lassen? Und dann will man in der zweiten Phase neue digitale Angebote entwickeln, also zum Beispiel mit VR-Brillen. Das sind ja diese Brillen, die sehen aus wie Skibrillen, die setzt man sich dann auf und hat man eine völlig künstliche Umgebung. Da kann man schon mal ausprobieren, wie ist das mit dem Wasserstoff, mit dem Erdgas. Da muss man dann wahrscheinlich aber auch Probleme lösen. Aber denkbar wäre auch, dass man ein Tablet kriegt, was man vielleicht unterwegs mit benutzen kann, aber auch mit diesen sogenannten Smartwatch, dass man da vielleicht Hinweise kriegt, wenn es um Wasserstoff geht. Also es sind viele Dinge sind da denkbar. Das ist alles aber noch im Kommen. Das August-Wilhelm-Scheer-Institut hat da ja quasi den Hut auf. Das hat ja für dieses Projekt bekommt das 3,5 Millionen Millionen Euro. Und es ist noch ein bisschen Zeit bis Ende des Jahres 2027, fast 3 Jahre noch.
Die Geschäftsführung der Stahlholding Saar, die hat ihren Fokus im Moment ja wahrscheinlich beim Aufbau dieser neuen großen Anlagen in Dillingen und Völklingen. Wie wichtig ist dieses Projekt jetzt, also Green Steel Skills, für die Geschäftsführung?
Ja, die 3,5 Millionen Euro hören sich natürlich erstmal wenig an. Aber für die Mitarbeiter ist das unheimlich spannend schon, auch für die Ausbildung. Ich weiß, dass gerade die jüngeren Mitarbeiter darauf brennen, dass endlich in der Stahlbranche sich was verändert. Diese jahrhundertealte Tradition ist natürlich toll. Auf der anderen Seite, da beginnt jetzt was ganz Neues. Und das ist für die Jungen natürlich sehr interessant. Bei den Älteren guckt man so ein bisschen hin und sagt, was wird aus unseren Arbeitsplätzen? Aber trotzdem, man muss sich quasi darauf einlassen. Insgesamt sind das ja 4,6 Milliarden Euro, was man dort investiert in die ganze Geschichte. Da wird auch eine große DRI-Anlage aufgebaut. Insofern relativiert sich natürlich dieses Projekt. Die DRI-Anlage ist quasi die neue Anlage, wo man dann Vorprodukte herstellt für die Stahlerstellung. Okay. Erst die wird mit zum Beispiel mit Erdgas erstmal relativ viel und mit wenig Wasserstoff. Das wird sich dann aber ändern, wird immer mehr Wasserstoff. Und das ist die wichtigste Anlage, damit man überhaupt bei der Stahlherstellung dann den CO2 einsparen kann. Also nicht mehr Koks genommen wird, sondern dann Wasserstoff und Erdgas. Das sind große Projekte, die wird in Dillingen entstehen, über 100 Meter hoch. Die wird man dann auch von Weitem sehen. Großes Projekt. Insofern relativiert sich dann also das andere Projekt ein bisschen, aber ist, glaube ich, gerade wichtig für die Mitarbeitermotivation.
Informationen von Lars Ohlinger zur Auftaktveranstaltung Green Steel Skills gestern Abend in Dillingen. Bleibt uns noch das Wetter im Saarland. Am Nachmittag entspannt sich die glatte Lage auf den Straßen, denn leichter Regen fällt kaum noch und die Wolken lockern zögerlich auf. Die Temperatur steigt auf 1 bis 4 Grad. Die Nacht bringt verbreitet dichte Hochnebelfelder. Es sind nur noch einzelne Tropfen möglich. Die Tiefstwerte liegen bei plus 1 bis minus 1 Grad. Morgen, am Donnerstag, ist der Himmel verbreitet stark bewölkt, aber meist trocken. Örtlich sind ein paar Flocken oder kurze Schneeschauer möglich. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung als Podcast. Und hier ist gleich Jochen Mahr mit ihrem Mann für diesen Nachmittag auf SR Kultur. Wir hören uns wieder zur Bilanz am Abend. Die gibt's wie immer um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Zur Außen- und Handelspolitik von US-Präsident Trump schreibt die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz: Trumps Außenpolitik führt zweifellos zu Destabilisierung und Unsicherheiten, insbesondere für Handels- und Bündnispartner der USA. Doch man kann sich mit Trump einigen. Ja, er scheint geradezu gierig nach einem Handschlag zu sein. Und dies nicht nur in den von ihm angezettelten Handelskonflikten. So zeigte sich Trump jüngst angetan von der Idee, im Gegenzug für die Militärhilfe an die Ukraine seltene Erden zu erhalten. Die Druckkulisse drakonischer Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko wird jedoch fortbestehen. Als nächstes müssen sich die europäischen Handelspartner der USA wappnen. Der Standard aus Österreich sieht das ähnlich. Wenn Trump sich die seltenen Erden tatsächlich sichern will, dann muss er jetzt die Ukraine militärisch massiv unterstützen. Denn russische Truppen sind knapp davor, Gebiete mit wichtigen Vorkommen zu erobern. Dass bei jedem dieser Manöver Vertrauen und Glaubwürdigkeit schwinden, scheint Trump nicht zu stören. Trump regiert nicht wie ein Geschäftsmann, er spielt den Geschäftsmann, den man durch unterwürfiges Auftreten und scheinbare Erfolge zufriedenstellen kann. Er liebt es, den Rüpel zu spielen, der sich dann billig kaufen lässt. Die demokratische Welt wird die Trump-Ära wohl überleben, aber einfach wird es nicht. Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint zu Europas Handlungsmöglichkeiten bei Strafzöllen von US-Präsident Trump: Irgendwann wird man die Reißleine ziehen müssen. Jeder wird auf etwas verzichten müssen. Frankreich auf die harte Linie bei den Zöllen, Deutschland, Holland und die nordischen Länder auf das Nein zu Eurobonds und einer Lockerung der Haushaltsbeschränkungen. Polen auf eine Schwelle bei den Verteidigungsaufgaben, die nicht zu halten ist. Und Italien? Es wird versichern müssen, dass es seine Präferenzbeziehungen zu Trump nicht ausnutzen wird, um Zollermäßigungen zu erhalten. Kommissionspräsidentin von der Leyen muss jetzt ein gemeinsames Terrain finden und Spielräume für Investitionen in die Verteidigung schaffen. Das wird schwierig. Zur Debatte über die Finanzierung höherer Verteidigungsausgaben meint die niederländische Zeitung De Telegraaf: Die EU-Kommission müsste da noch mehr Kredite aufnehmen, für die alle Mitgliedstaaten bürgen müssten. Eine andere Möglichkeit wäre, nationale Haushaltsregeln vorübergehend außer Kraft zu setzen, wie in der Corona-Krise. Aber auch das ist höchst problematisch. Denn auf diese Weise würde Brüssel die EU-Länder ermutigen, ihre Staatsschulden steigen zu lassen, obwohl viele von ihnen bereits jetzt ein großes Schuldenproblem haben. Wenn Sicherheit und Verteidigung als oberste Priorität angesehen werden, muss die Politik Entscheidungen treffen. Mehr Verteidigung bedeutet, dass andere Staatsausgaben gekürzt werden müssen. Europa kann nicht andauernd nur auf Pump leben. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.